Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen bei Smürek trifft, die Sendung für Potsdam und die Menschen in Potsdam. Ich treffe Menschen, die was für die Stadt tun. Er ist seit über 10 Jahren nach Tatort, Anne Will und Tagesthemen ja ziemlich oft in meinem Wohnzimmer zu Gast, denn er moderiert die Kultursendung Titel, Thesen, Temperamente. Heute ist er auch bei mir zu Gast, nur mit dem Unterschied, dass er mich jetzt auch sehen kann. Herzlich willkommen in meiner Sendung, den Fernsehmoderator, Autor und Schauspieler Max Mohr. Hallo.
Hallo. Willkommen in Brandenburg.
Wir laufen über ein wirklich schönes, großes, weites Feld. Wie groß ist das?
Das, wo wir jetzt gerade draufstehen, sind 2 Hektar etwa. Also groß ist es für Brandenburger Verhältnisse, ist ein kleines Äckerchen.
Ja, aber wenn man so in der Stadt lebt, ist es dann doch ganz schön groß.
Ne? Ja, ein bisschen größer als ein Schrebergarten, das stimmt.
Sie waren in Ihrem Leben ja in unzähligen Talkshows, haben sicherlich selber hunderte Interviews gegeben und auf der anderen Seite auch viel selbst gefragt. Sie hatten eine eigene Late-Night-Show mal im Schweizer Fernsehen, Serie Bauersucht Kultur gab's. Stellen Sie eigentlich lieber Fragen oder antworten Sie lieber?
Erstes. Also ich finde, Sie haben gerade von uns beiden den besseren Job. Also Fragen stellen, neugierig sein und gucken, was passiert. Das finde ich schon, es ist ein absolutes Privileg, wenn man das darf. Und eben genauso wie Sie jetzt da neben mir herlaufen und mir das Mikrofon vor die Nase halten, zwingen Sie mich ja, Auskunft zu geben. Und dieser leichte Zwang, der einfach die Tatsache hervorruft, dass eben das Mikrofon da ist oder eine Kamera da ist, das ist sehr schön, wenn man da am Hebel der Macht steht, so wie Sie jetzt.
Aber Sie haben den Macht des Weges, also Sie müssen uns ein bisschen steuern, ne? Weil Sie müssen so einen Impuls geben, dass wir irgendwann rechts laufen oder links oder irgendwas.
Genau, also ich kenne mich hier aus, ich bin nicht zum ersten Mal da und wir werden uns nicht verlaufen.
Okay, weil da vorne droht der Stromzaun, sehe ich schon, ne? Aber wir kriegen das hin.
Der eine ist offen, den anderen können wir entweder umgehen oder überwinden.
Ja, okay. Oh. Kriegen wir hin. Ja. Ihr Leben war ja, wenn man das so liest, reich an Abwechslungen. Nicht nur im Fernsehen zu sehen oder in den Bücherregalen des Landes, kann man sie auch finden. Sie haben schon, ich zähle es mal kurz auf, Immobilienmakler, Partnervermittler, Kioskbesitzer am Hauptbahnhof, Chauffeur, Restaurantbesitzer auf Sri Lanka. Das ist eine ganze Menge. Als Sie vor 16 Jahren hierher gekommen sind, wir sind ja jetzt hier auf Ihrem Bauernhof in Brandenburg, mit damals, glaube ich, 4 Eseln, 2 Hunden, einem Pferd, Enten und Katzen. Ne?
Exakt, gut informiert.
Ich habe gelesen. Ja. Ne? Ja. Da sind Sie hierher gekommen und war das so ein Ankommen? War das auch mehr Festlegung als alles andere, was Sie jemals zuvor gemacht haben? Also so ein, jetzt bin ich da, jetzt bin ich zu Hause?
In der Tat, also als junger Mensch hatte ich Angst, also als ich merkte, dass ich beim ORF diese Kultursendung schon 7 Jahre moderiere, habe ich aufgehört damit. Das ist 7 Jahre, du kannst nicht 7 Jahre dasselbe machen. Und einen Bauernhof zu kaufen und es war dieses Höflein und halt fast kein Land dazu und das dann aufzubauen und einen Bauernhof zu gründen, das ist völlig andere Denke, da denkt man ja in Jahrzehnten und nicht mehr in Jahren.
Ist das schwer gefallen?
Nee, es hat sich einfach ergeben. Es war einfach notwendig, dass man sagt, also okay, wir können jetzt diesen Boden pflegen und in 10 Jahren hat er dann 2 Millimeter mehr Humus als jetzt, wenn wir es richtig machen. Wenn wir es falsch machen, haben wir ihn halt ruiniert.
Sie hatten damals dann Tiere, dann mehr Tiere und jetzt wieder weniger Tiere, richtig?
Jetzt haben wir gar keine Tiere mehr.
Aber doch, hier läuft doch eins.
Ja gut, also wir haben jetzt eigentlich so, wie wir hergekommen sind. Wir haben ein paar Hühner und Hunde und Katzen. Und wir haben in der Tat mit der Rinderhaltung, da müssen wir durch jetzt. Da ist jetzt der berühmte Elektrozaun, den Sie nicht hören können. Doch, man kann ihn hören.
Ja, ganz schön gefährlich,
ja? Ja, ja. So. Der Hund muss warten.
Der Hund muss warten?
Warte.
Hat der schon mal einen Schlag bekommen?
Ja, die kennen das gut. Deswegen sind die auch ganz voller Respekt. Die haben gelernt, ein Draht kann wehtun. Komm, so.
Nein.
So. Und wenn wir jetzt hier lang gehen, dann kommen wir nämlich an ein paar Pferdchen vorbei, die da auf unserem Land stehen als Einsteller. Und wir kommen vor allem in den Schatten.
Das ist gut. Sie hatten Wasserbüffel und Galloway-Rinder. Ne? Können wir kurz noch mal erklären, den Leuten, die noch nie so einen Galloway-Rind gesehen haben, wie sieht so ein Ding aus?
Das ist ein relativ kleinrahmiges, also ein relativ kleines Rind. Schwarz mit Wuschelfell oder rötlich mit Wuschelfell. Es gibt auch weiße und es gibt auch schwarz-weiße. Also sehr, sehr nette Tierart, die naturbedingt keine Hörner haben.
Und die leben jetzt nicht mehr hier, weil sie zu viel Fell haben, es ist einfach viel zu warm ist in Brandenburg.
Das wäre ein Argument. Es gibt mehrere Gründe, warum wir aufgehört haben. Die will ich gar nicht aufzählen, weil es dauert zu lang und es ist zu deprimierend. Aber ich kann erwähnen, dass wir sehr froh sind, dass wir es nicht mehr haben, weil guck, das sollte eigentlich eine Wiese sein und wir sehen spanische Steppe. Also das letzte Jahr, das viel zu trocken war und das vorletzte und auch dieses Jahr, das wieder viel zu trocken ist, zumindest hier in Brandenburg, hätte uns endgültig ruiniert. Und deswegen bin ich traurig, dass die nicht mehr dastehen, diese wunderbaren Viecher, aber andererseits hätten wir sie spätestens dieses Frühjahr auch nicht mehr halten können, weil einfach nichts wächst.
Sie könnten umstellen auf Bisons und Kamele.
Auch die brauchen Gras, aber wir können, wie Bisons brauchen sehr viel Gras und Kamele. Das geht im Sommer, aber was tun wir im Winter?
Aua. Stimmt. Ja, okay. So, ich versuche das mal. Mal sehen. Ja, doch. Gut gelungen, ja. Ja, Strohhut drunter und Hund drunter durch. Was haben Sie von den Tieren lernen können, als die hier waren?
Ruhe. Also wir haben uns tatsächlich überlegt, ob wir die Wasserbüffel, also die Gelleways sind ein bisschen zickig, die wollen nicht gestört, also die haben kein Bedürfnis nach menschlicher Zärtlichkeit und wollen unter sich sein, sind sehr friedlich, aber wollen unter sich sein. Und die Wasserbüffel sind einfach Kommunikatoren der ersten Güte. Neugierig, man muss sich nur auf die Weide stellen, die kommen ran. Und dann geht's los mit der Ruhe, weil die einfach doch imposant groß sind und imposant kräftig sind und imposant sanft sind. Und also wir haben dann immer gesagt, eigentlich brauchen wir keinen Urlaub oder sowas, weil auf die Weide gehen, warten, bis du umzingelt von Wasserbüffeln bist und einfach mit denen mitschnaufen. Und es geht dir gut. Also das wäre sogar, wir haben jetzt echt überlegt, so für gestresste Manager oder Stadtmenschen als Therapie wäre nicht schlecht. Hätte vielleicht sogar funktioniert. Ich weiß es nicht.
Schnauft so ein Büffel? Ich schnauft so ein Büffel? Also,
und sie reden sehr martial.
Klingt gut, ja. Klingt sehr beruhigend, wenn ich es von Ihnen höre. Eine gute Tradition unserer Sendung ist, dass wir auch ein bisschen Musik haben. Was ist eigentlich Musik für Sie? Macht Musik Ihre Stimmung oder machen Sie Ihre Stimmung mit Musik?
Das hat sich ganz stark verändert. Ich war früher ein leidenschaftlicher Musikhörer, auch so richtig mit Kopfhörer, und ich konzentriere mich jetzt auf die Komposition. Und komischerweise hat das völlig aufgehört. Ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche keine Musik, aber wenn sie schön ist, dann mag ich sie. Ich gehe auch gerne ins Konzert und gebe mich dem hin, aber ich weiß nicht, ob jetzt die Radiohörerin das hört, aber im Moment haben wir fantastische Musik. Es rauschen ein bisschen die Blätter. Irgendein Vogel erzählt irgendwas, keine Ahnung. Und ansonsten ist es still. Ich werde immer mehr Fan von Stille, aber ihr im Radio, ihr müsst ja jetzt wieder dringend Musik hören.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir der Schirmherr des Literaturprogramms der Schlösser nach dem Potsdam, Fernsehmann und Landwirt Max Mohr. Wir laufen durch Brandenburg.
Ja, wir laufen durch eine kleine Waldhecke, die gerade die Blätter hängen lässt, weil es kein Wasser hat. Und hinterlassen fast ein bisschen Staubspuren.
Ja, das stimmt. Sie sind nun schon länger hier. In der Schweiz hat es begonnen, seit 2003 hier in Brandenburg, das Landwirtleben. In einem kleinen Dorf mit drumherum nichts als plattem Land, obwohl so ein bisschen Wald war da vorhin, bin ich vorhin durchgefahren. Sie haben dazu mal gesagt, wenn man sich neu ansiedelt, sagt man in der Schweiz, wieso kommen die hierher? Während man in Brandenburg sagt, wieso kommen die hierher? Ja, ist es wirklich so schlimm?
Nein, es ist total schön, aber ich war ganz verblüfft, weil ich habe die Vorzüge sofort bemerkt. Also Platz, im Gegensatz zu der doch dicht besiedelten Schweiz, Platz ohne Ende. Dann meine Frau sagt immer, der weiteste Himmel, den man sich vorstellen kann, weil einfach das platte Land den Vorteil hat, dass die Sonne pünktlich, wann der Astrologe sagt, die geht um 6.30 Uhr, ist sie eben da, und im Sonnenuntergang genauso. Der Himmel ist wirklich groß. All diese Vorzüge, dann dieses nicht besiedelt sein, dass es auch noch Ecke gibt, die ein bisschen Wildnis sind und nicht jeder Quadratmeter ist industrialisiert. Und wenn die Leute, die hier immer schon sind und hier geboren sind, die sehen das natürlich nicht mehr als etwas Besonderes, sondern waren dann auch ein bisschen Opfer dieser Propaganda, die Brandenburg erlitten hat damals. In den 2000er Jahren, in den frühen, also da kannst du nicht hin und No-Go-Area und da ist nichts und da möchte man nicht mal tot über den Zaun hängen. Und da waren die ein bisschen beeinflusst und waren einfach verblüfft, dass wir dann kamen und sagten, es ist wunderschön hier. Mhm. Uns gefällt es hier. Hä? Warum hier? So, jetzt werden wir von einem Pferd angeschlichen.
Ja. Hallo Pferd. Wie heißt es denn?
Ich habe keine Ahnung. Es gehört mir
nicht. Ist aber ein langer Name.
Das ist aber ein schöner Name, oder? Hallo, ich habe keine Ahnung. Wie geht's dir?
Ja. Schön sieht's aus. Das ist jetzt Nachteil des Radios, ne? Man kann es irgendwie nur schwer. Ja. Vielleicht kann es passen. Ja, genau. Das heißt, hier stehen auch ein paar Pferde rum, ne?
Ja, da stehen ein paar Pferde rum, die aber alle nicht uns gehören. Das gibt es einfach eine junge Frau, die hier gefragt hat, ob sie nicht Pferdehaltung betreiben kann. Und dann haben wir gesagt, das ist wunderbar, weil es eigentlich als Ackerland nicht geht. Das ist so, wir nennen es Serengeti, weil überall Büsche rumstehen und sie jetzt bei der Trockenheit tatsächlich immer mehr aussieht wie Serengeti und deswegen stehen da die Pferde.
Jetzt kommt noch ein Pferd.
Komm her, Max. Komm zu mir.
Das liegt auch so ein bisschen an der Neugierde der Tiere. Wie neugierig sind Sie eigentlich?
Extrem, glaube ich.
Das hilft, glaube ich, auch, also wenn man in so ein Land
kommt. Das Ungewöhnliche macht mich neugierig. Immer das, was anders tickt oder das, das ist doch nicht so, wie ich dachte. Dann bin ich immer begeistert, wenn es Überraschungen gibt.
Ich auch. Eben war ja nur freie Sicht. Jetzt steht ja hier ein Pferd.
Wir umziehen jetzt. Stehen wir quasi eingeklemmt zwischen, ich schätze mal, 300 Kilo Fleisch.
Ja, 300 Kilo. Auf Beinen, ne? Noch auf Beinen. Ne? Ja. Welche großen Vorurteile gab es vor dem Herzog? Also nicht vor dem Herzog, sondern vor dem Herzog. Und welche haben sich dann auch bewahrheitet?
Also die großen Vorurteile waren alles, was mit Land zu tun hat. Aber da bin ich ja immun, weil ich am Land aufgewachsen bin. Also eben dieses Vorurteil, dass am Dorf nichts los sei. Es ist natürlich immer was los. Also wir hatten viele Geschichten allein in den 13 Jahren. Also Menschen, die Selbstmord gemacht haben. Das bestätigt jetzt gerade das Image. Menschen, die geheiratet haben, die sich gefunden haben. Also es ist eigentlich immer etwas los. Eigentlich war das, jetzt ist es schwierig, ne, jetzt das zu sagen, weil das Hauptimage war, dass es nur Neonazis gibt und jetzt ist ja in der Tat die AfD im Vormarsch. Also vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, das war ein absolutes Vorurteil, weil wir haben hier einen linken Bürgermeister immer schon gehabt und auch der nächste ist kein Rechter. Aber jetzt merke ich gerade, ich tue mir ganz schwer, da zu behaupten, dass es keine Neonazis gäbe. Ich kenne sie nur, Gott sei Dank, alle nicht, aber sie sind sicher auch da.
Aber dass die Menschen so ein bisschen, das sagt man ja immer gern, so ein bisschen krummelig sind und ein bisschen Zeit brauchen, ehe sie sich öffnen.
Also das eine Foto, was nicht stimmt, ist, Brandenburger hätten keinen Humor. Das hat sich als nicht richtig. Es ist ein Humor, den man ein bisschen entdecken muss. Also die sagen eben nicht wie ein Rheinländer, du hast du den schon und dann ha, 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 ha. Sondern die schieben einfach ganz trocken und du merkst erst nach 4 Atemzügen, dass das jetzt ein Witz war oder dass du gerade auf der Schaufel gesessen hast und voll reingefallen bist.
Also grundsätzlich dient dann, glaube ich, oder hat ihnen auch die Neugierde geholfen, glaube ich, ne? Um das alles so ein bisschen zu erschließen und eben auch dahinter zu steigen. Und erst dann werden Menschen ja auch, kann man sie ganz anders einschätzen. Und das ist ja oft, wo wir uns eben halt auch keine Zeit nehmen oder kaum
Zeit. Also wir hatten gegenseitig das Glück, also die damaligen Fremden, jetzt Nachbarn und wir, dass wir irgendwie gegenseitig nicht unter Vorurteils litten. Also wir waren als Schweizer und Österreicherin sowieso außerhalb des Vorurteilsspektrums. Und ich habe auch keine Vorurteile, glaube ich, gehabt oder zumindest versucht, sie nicht zu haben. Und das spürt man gegenseitig. Und dann beginnt dieses Spiel, das ich gut kenne, weil ich eben ein Landkind bin, das gegenseitig ein bisschen abtasten, so mal gucken und dann mal Grenzen ausloten, wie weit kann man gehen, wo hört die Provokation auf, wo fängt sie an. Und irgendwann weiß man, wer der andere ist und dann geht's los mit dem Respekt.
Dann geht's auch besser, ne? Jetzt sind wir hier, also das eine Pferd versucht gerade eben mein Skript zu essen.
Ja, das wäre verhängnisvoll. Ja,
verhängnisvoll. Aber da bietet sich die Frage an, mit wem verbringen Sie lieber Zeit, mit Menschen oder mit Tieren? Und mit wem können Sie über so umgehen?
Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesen Entweder-Oder-Geschichten. Na, dann beides. Ich bin sehr froh, dass sie keine Fesen ist. So, du musst jetzt ein Leben lang nur noch mit Tieren.
Der hat gesagt,
sagen,
der
geht mag gar nicht. Und wenn aber diese Fee sagen würde, du musst jetzt ein Leben lang nur noch mit Menschen, gibt keine Tiere mehr in deinem Leben. Nein, es ist natürlich beides. Und was ja, als wir die Rinder noch hatten, das große Privileg war es eben, diese Parallelwelten beide intensiv leben zu können. Also du begegnest Menschen, so wie sie eben auch. Und setzt sich auseinander, ist hochinteressant und dann aber mal wieder ohne Menschen zu sein, nur wie jetzt halt so ein blödes Pferd zu beobachten, das sich doch entschieden hat, das Manuskript nicht zu essen. Ich glaube, das kann man nicht gegeneinander abwägen, was ist besser, was ist schlechter.
Das ist der Mix dann. Das ist genau wie Sonne und Mond und Tag und Nacht.
Und Nacht und Sommer und Winter.
Und ach, tun und nichts tun.
Ach, wie poetisch. Ja, tun und nichts tun, ja. Ja, ein Leben lang nichts tun. Wenn man es müsste, wäre es schrecklich. Ja. Wenn man es darf, ist es herrlich.
Ja. Und die Entspannung nach dem Tun ist ja auch wieder ganz besonders, weil dann eben was getan wurde. Das hatten wir ja auch vorhin
schon. Ja, wobei das ja fast verboten ist, sich nach dem Tun zu entspannen. Man muss ja dann sagen, ich mache jetzt ein Powernap. Ja. Man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Nickerchen, weil ich müde bin, sondern du, ich mache jetzt ein Powernap. Das heißt auch, das Nichtstun ist schon wieder die Tat, weil sie einen befähigt, dann wieder zur Tat zu schreiten nach dem Nichtstun. Also quasi das Training für die Tat ist das Nichtstun. Ganz schlimm.
Und dann ist sogar der Burnout salonfähig, weil man gebrannt hat, ne?
Ja, das Burnout zu haben. Ich hatte noch nie einen Burnout und das ist ein bisschen peinlich, weil als du musst als Leistungsträger schon den einen oder anderen Burnout, so wie auch die Midlife-Crisis ganz wichtig ist. Wenn du die nicht hattest, dann bist du eine Dumpfbacke.
Aber wenn wir weiter in dieser Geschwindigkeit laufen, wird das nichts mehr mit dem Burnout.
Nein, wir können gerne jetzt den nächsten Stachel. Ich dachte nur, es ist für den Radio-Zuhörer und Hörerinnen ein bisschen
langweilig. Ich finde es ja gut.
Wenn wir schon wieder sagen, so, jetzt kommen wir hier wieder zum
Stromzaun.
Dann müssen wir jetzt hier durch. Ja. Aber gerne, Sie können jetzt Zeuge sein. Wie man durch den Elektrozaun, akustisch.
Ja. Wie viel Volt sind auf so einem Zaun drauf?
Etwa 5.000, 4.000 bis 5.000. Okay. Es ist viel, aber wenig Watt, deswegen nein, nicht tödlich. Das ist die
Entscheidung, ne? Aber sehr unangenehm, ich hasse es, ich hasse es.
Was wir sehen können und spüren, das können die meisten Brandenburger, ist ganz schön trocken. Ne? Also der Klimawandel nervt wahrscheinlich hier auch.
Es ist katastrophal, würde ich sogar sagen, obwohl dieses Wort überstrapaziert ist. Aber es ist wirklich katastrophal, die Wälder leiden, die Wiesen sowieso. Es ist jetzt der zweite Sommer, der zu trocken ist und wir bräuchten einfach mal 3 Wochen Dauerregen. Und das ist dadurch, dass wir klimawandelbedingt eine Verschiebung des Kontinentalklimas und des atlantischen Klimas haben und wir jetzt im Kontinentalklima sind, ist die Aussicht sehr, sehr, sehr gering, dass sich das ändert.
Haben Sie ein bestimmtes Terrain, wo Sie sagen, da gehen Sie noch mit und machen künstlich Wasser drauf oder lassen Sie es, wie es ist?
Also jetzt, es klingt jetzt prahlerisch, aber alles, was Sie jetzt sehen, quasi gehört dazu. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, dass es hat mal 5 mm Regen gegeben und dann habe ich mir ausgerechnet, was ist das auf der Wasseruhr kosten würde, wenn wir das künstlich hätten müssen mit Trinkwasser und bin auf Zehntausende von Euro gekommen. Es ist nicht möglich und es ist auch pervers.
Ja, absolut.
Und man würde ja auch den Grundwasserspiegel dann nachhaltig wieder schädigen.
Wir machen eine Pause. Musik.
Was sonst?
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir Max Mohr, den ich bis zum Jahr 2013 noch mit Dieter Mohr angekündigt hätte. Viele wissen das, aber viele wissen nicht warum. Einmal sollten wir es kurz erklären. Was ist mit Dieter?
Ganz einfach, ich finde den Namen furchtbar. Ich entschuldige mich auch bei allen Dieters, die den Namen haben und toll finden. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann es respektieren. Ich finde ihn schrecklich. Vielleicht, weil er in der Schweiz eben nicht Dieter heißt, sondern Dieter oder Dieti. Noch schlimmer. Und ich wollte, seit ich als Kind Wilhelm Busch, Max und Moritz, wollte ich immer Max heißen. Und viel zu spät kam ich auf die Idee, dass man das ja einfach auch tun kann.
Hatte das was mit der Figur zu tun? Hätte ja auch Moritz sein können.
Hätte auch Moritz sein können, aber ich glaube, Moritz ist doch der mit dieser seltsamen Schmalztrolle.
Ja, genau.
Ja, die gefiel mir nicht. Also konnte es doch nur Max sein.
Okay, Sie haben im jungen Leben mal Sprachkassetten in der Fußgängerzone verkauft. Wie schwer war das?
Das war nicht nur schwer, das war unmöglich. Es war einfach so eine Phase. Ich habe ja nur eine Ausbildung im Leben gemacht und das ist den Führerschein. Es sind 2 Führerscheine und das Schauspielerdiplom an der staatlichen Schauspielschule in Zürich. Und dann hatte ich nach 2 Jahren Landestheater Tübingen die Erkenntnis, ich kann kein Schauspieler sein, weil diese ganze Theatermischpocke nicht meins ist. Dieses Getue, dieses Gelüge, dieses sich alles schönreden, was man nicht gekonnt hat. Und
was ja auch ein bisschen verkaufen ist, ne?
Wie verkaufen?
Naja, alles schönreden, also zumindest.
Ja, nach außen ist es auch okay, aber nach innen sollte man doch sagen können, wir haben es, es ist einfach nicht gelungen. Wir spüren es nicht, aber du kannst es nicht sagen, weil du musst es spielen, weil es steht auf dem Spielplan und du brauchst die Subventionen. Also das war nicht meine Welt. Es gibt Leute, die da sehr glücklich sind und es ist auch alles in Ordnung, ich nicht. Und dann war ich halt arbeitslos und ungelernt. Also wenn du einen Beruf gelernt hast, den du sagst, kann ich jetzt nicht mehr machen, dann machst du eben so komische Dinge wie Sprachlernkassetten in der Fußgängerzone des Zürcher Hauptbahnhofs zu verkaufen.
Muss man eigentlich noch erklären, was Kassetten sind? Viele wissen das vielleicht gar nicht mehr.
Ja, es waren so Plastidinger, die man in so ein Gerät, das
in so ein Plastikrekorder,
ja, genau. Ja, auch Plaste war, aber gerne damals noch so tat, als wäre es Metall. Ja, ja. Und dann hast du so eine Play-Taste gehabt und dann kam Töne raus.
Ja, nicht schlecht, aber das war noch was. Ne?
Ja. Da konnte vor allem, gab es eine Forward- und eine Rewind-Taste, sodass man also beim Sprachkurs dann Hello, my name is Chuck. Hello, my name is Chuck. Und dann konnte man es vorsprechen. Ja. Oder nachsprechen und das aufnehmen und dann hörte man Hello, my name is Chuck. Hello, my name is Jack. Again. Und so konnte man in sehr kurzer Zeit, vielleicht innerhalb von 5 Jahren schon, Englisch lernen.
Nicht schlecht. Tolles Erlebnis, ja. War das so ein bisschen auch Ihr Vater, der ja Versicherungen verkauft hat? Also das Verkaufen an sich, lag das ein bisschen im Blut oder war das irgendwie
Familie? Das lag eben bei mir überhaupt nicht im Blut. Mein Vater, glaube ich, hat das gut gemacht, weil er ganz sicher war und auch so erfüllt war von seinem Beruf, dass Versicherungen einfach Not lindern oder Not unmöglich machen. Und er erlebte natürlich auch viele Familientragödien. Also jemand wird krank, jemand stirbt, jemand bringt den anderen um, jemand verunfallt. Und er fand das wirklich sehr befriedigend für sich, dass er dann als Versicherungsmensch da hingehen konnte. Also, wir können da jetzt helfen. Und deswegen, glaube ich, war er auch ein guter Versicherungsverkäufer, weil er einfach tief überzeugt war, dass das ein tolles Produkt ist, das er anbietet und dass er dazu beiträgt, dass es den Menschen besser geht. Ich wiederum fand den Sprachkurs nicht jetzt so den Hammer. Und das merkt natürlich der potenzielle Kunde. Und es ist beim Verkaufen schwierig. Man muss so tun, als müsste man gar nicht. Und wenn du aber jetzt in diesen Fußgänger-Bahnhofsdingern da rumstehst und Leute ansprichst, kannst du schwer so tun, als hättest du es nicht nötig, oder? Und deswegen war das null Umsatz und der Kühlschrank blieb leer und die Miete blieb unbezahlt. Und
die Sprachkassetten blieben in der Tasche. Die
Sprachkassette blieben beim Hersteller, ja.
Ich habe übrigens, bin froh, dass mein Ohr nicht das Mikrofon ist, weil ich habe die ganze Zeit dann eine Mücke. Aber das gehört zum Land dazu.
Das würde auch sehr schön sein für die Radiosendung. Vielleicht könntest du noch eine Mücke aus der
Einspiel,
aus dem Archiv aus der noch.
Eine Konservenmücke.
Das ist immer sehr schön. Noch höhere Einschaltquoten hättest du, wenn du jetzt noch Bienen. Die sind ganz groß im Kurs jetzt. Ein paar Bienen würde ich noch drunter legen.
Gute Idee. Wie viel vom Vater ist noch im Max heute zu finden?
Ich glaube, was wir wirklich gemeinsam hatten, ist so eine Sehnsucht. Und er hat mir durch seine Biografie beigebracht, dass es nicht gut ist, die Sehnsüchte immer nur als Sehnsucht zu lassen, sondern dass man hin und wieder den Mut haben muss, es zu probieren, sich zu verwirklichen. Und er hatte eine Sehnsucht, die er sich verwirklicht hat. Er war großer Fan von Schweden, weil er in sehr jungen Jahren da gelebt hat und ist tatsächlich jedes Jahr bis auf das letzte seines Lebens nach Schweden gefahren und hat da den Sommer verbracht. Also diese Sehnsucht nach irgendetwas, das haben wir gemeinsam.
Und an der Stelle können wir jetzt noch mal kurz beschreiben, wo wir ja gerade sind, weil irgendwie...
In Schweden.
Nee, aber das also so Sehnsucht, ne? Also
ja. Das ist jetzt eben diese Weite und auch sehr typisch für Brandenburg. Da, wo dann die Weite noch weiter ginge, da stehen dann die Windräder.
Die Windräder. Ist das ein Problem?
Ich finde die Windräder nicht hässlich, muss ich sagen. Es sind ja eigentlich elegante Konstruktionen, sie sind einfach in der Häufung. Also sobald es ein Windpark ist, ist es unerträglich. Und natürlich bin ich sehr froh, dass die ein paar Kilometer weit weg sind und nicht vor meinem Haus stehen. Also ich verstehe jeden, der das nicht vor dem Haus haben will. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir so viele Windräder bauen, wo wir doch so unglaublich viele Flächen für Solarpanels hätten.
Ja, habe ich auch mal gesehen, als ich reingefahren bin.
Ja, wir haben ja auch ein paar, wie du siehst. Ja. Aber sonst, ich meine, ganz Berlin könnte ein Riesenkraftwerk sein, wenn man nur ein Zehntel der Dächer bepflastern würde. Aber man stellt dann lieber in die Natur diese Windräder. Und ich weiß nicht, was passiert ist, dass die Windlobby gegenüber die Solarenergielobby so derart obsiegt hat.
Das ist ein windiges Thema.
Ja.
Wenn man das
sehr schön abgeht. Ja, ist ein windiges Thema. Nächstes.
Ich habe eine kleine Agenda. Irgendwie müssen wir da durch. Ne? Und wir haben ja auch nur eine Stunde. Ja, ja,
auf den Zettel und die Sendung ist nicht unbegrenzt. Das ist schon klar. An der Mauer labert immer so.
Das ist alles gut. Ja. Wenn man so ein riesen Grundstück übernimmt, wie geht man da vor und sagt, da stelle ich die Büffel hin oder hier stelle ich. Wie macht man das?
Das ist ja riesig. Das ist unglaublich groß. Naja, du kennst ja gar nicht alles, aber man übernimmt so ein Grundstück nicht, sondern man zieht hierher und dann ist man erstmal pleite, weil man ja den Hof irgendwie noch kaufen und abzahlen und weil man froh ist, dass die Bank sagt, na gut, dann übernehmen wir diesen Teil, wenn sie dann den anderen dann abstottern. Und dann kommen aber Schafe und weil irgendein Nachbar sagt, Schafe sind total easy, macht doch Spaß und so. Und dann merkt man schnell, dass die viel Arbeit machen und dann braucht man eigentlich noch Land dazu. Und dann fragst du, gibt es denn irgendwo Land zu mieten oder zu kaufen? Und so, nö, hier gibt es nichts, das ist alles voll. Und dann kommt einer und sagt, du hast doch Schafe, ich hätte da so eine kleine Ecke noch, die könntest du eventuell und so. Und so wächst und wächst und wächst das. Und tatsächlich ist die Menge von Land gewachsen mit der Menge der Tiere. Dann hast du die ersten Rinder, das waren 8 Stück am Anfang. Dann denkst du, 8 Stück, Moment mal, dann liest du nach und sagst, also ja, so also 2 Großvieheinheiten pro Hektar, dann bist du auf der sicheren Seite. Hast aber nicht berechnet, dass es ja Brandenburg ist und Sandwüste. Also brauchst du mindestens 1 Hektar pro Tier, also bist du wieder auf der Suche nach Land. Und so wird es immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann ist es dann so.
Das ist in der Tat ein wirklich schöner, großer Fleck. Fleck trifft es irgendwie nicht, ne?
Fleck ist schon richtig, weil ernst genommen wird man so ab 500 Hektar.
Ah ja, okay. Also ich nehme sie auch so ernst. Das ist alles gut. Ja. Eine Frage zur Schauspielerei. Persönliches Interesse. Mein Vater mochte Lino Ventura.
Ich auch.
Der war ja so ein toller französisch-italienischer ja. Schauspieler. Sie haben einmal mit dem gedreht, ne? Ja. Haben Sie irgendeine Erinnerung an den?
Total. Ja. Also das war ein...
Wie war der?
Das war ein Initialisierungserlebnis für mich, weil wir ja alle links versifft waren damals. Und es war total, in links zu sein. Und Lino Ventura hatte den Ruf, nicht so sehr links zu sein. Er hatte nicht den Ruf, rechts zu sein, aber so, er hat auch immer die konservativen Bullen gespielt und die lieber einmal mehr hinhauen, als zweimal zu viel zu fragen. Und in dem Film spielte auch Michel Piccoli mit und das war der große linke französische Intellektuelle. Ja. Also fanden alle Piccoli total super und Lino eigentlich ein Arschloch. Und dann begegnete ich beiden und es war genau umgekehrt.
Und, wieder Thema Vorurteil und Wirklichkeit.
Total. Und vor allem war das einfach ein super Profi. Der hat natürlich gemerkt, dieser kleine Schauspieleranfänger, der ist viel zu nervös. Mit dem, wenn der weiter so nervös ist, wird das nichts. Ja. Und dann war der so kollegial und väterlich zu mir. Und hat einfach gesagt, hey, pass auf, wenn du in der Bild bist, bist du der Star. Ja? Und so kümmere dich nicht. Das ist alles denen ihr Problem. Mach einfach. Und das war genial. Und dann hatte ich das Glück, dass aus wettertechnischen Gründen es noch 3 Tage nachdrehen in Paris gab, wo ich ihn dann nochmal traf und dann auch weniger nervös war und auch mit ihm ein bisschen ins Gespräch kam und eben gemerkt habe, dass der sehr viel Charity macht, also weil er einen behinderten Sohn hatte und da wirklich unglaublich viel getan hat, eben auch für in dieser Beziehung. Und das ist aber ohne Presse und ohne Trara, sondern hat es einfach gemacht. Das ist ein sehr erdiger, sehr guter und ein extrem kollegialer Superstar.
Eine Frage noch zur Schauspielerei, wenngleich, ich glaube, Sie haben sie schon beantwortet, aber die ist irgendwie so schön, die Frage. Spielen Sie lieber eine große Rolle auf Ihrem Bauernhof oder in einem guten ZDF-Krimi?
Ich würde in einem guten ZDF-Krimi sofort mitspielen wollen.
Wirklich?
Wenn allerdings die Bedingung wäre, ich muss dafür den Hof aufgeben, würde ich sagen, dann doch lieber nicht.
Ja. Aber so nebenbei?
Ich finde es schade, dass das mit der Schauspielerei dann doch nicht so richtig was wurde, wegen wer engagiert schon für einen Krimi den Typen, der jeden Sonntag als Kulturmensch seine Fresse aus dem Bildschirm hängt. Und deswegen aber wieder denke ich, hätte schon Spaß gemacht, weil ich ja auch bei meinen Kindern sehe, wie toll die arbeiten und wie schön diese Arbeit auch ist. Und ich stelle mir immer noch vor, dass es ein gutes Gefühl sein muss, im Kino zu sitzen, in einem sensationell guten Film. Und zu sagen, ich war da dabei, ich habe da auch ein bisschen mitgemacht.
Kino ist doch toll, ne? So einer der letzten Orte, wo man sich noch einlassen kann. Ne? Ja. Alles wird ausgeblendet, alles ist dunkel.
Im Idealfall,
man kann schwer rausgehen, weil irgendwie fällt es auf.
Ne? Du bist in einer anderen Welt tatsächlich.
Handy ist schwierig.
Ja, auch nicht. Gibt nee. Immer welche, die dann auch im Kino das Handy anhaben. Da werde ich allerdings ziemlich wild. Weil das einfach ist einfach Lichtverschmutzung dann von diesen Drecksbildschirmen.
Ja, absolut. Eine Frage, mir fällt Harald Schmidt ein, weil der hatte mal eine Late-Night-Show, sie hatten auch einen, das waren irgendwie Parallelen, ne?
Der, ja. Ich hatte es schwer, neben dem Gott der Late-Night-Show da in der Schweiz meine eigene zu haben. Es war nicht leicht.
Gehen die Parallelen noch weiter? Das heißt, sehen wir sie irgendwann auf dem Traumschiff?
Ich würde glatt ja sagen.
Echt?
Echt? Ich würde sagen, warum nicht? Komm, ich bin jetzt 61, warum nicht Traumschiff? Die rote Linie wäre eher, also Traumschiff ist ein Klassiker, oder?
Ja.
Auch der Produzent ist ja ein Klassiker. Also das wäre nicht ehrenrührig, glaube ich. Obwohl, nein, ich kann mir vorstellen, es ist lustig. Ein guter Freund von mir hat da mehrmals, obwohl er ein sehr renommierter Schauspieler ist, auch mitgemacht. Einfach weil er sagt, hey, warum soll ich da nicht ein paar Tage arbeiten? Und dann habe ich umsonst die Karibik-Kreuzfahrt, mache ich doch.
Das sagt der Schmidt auch, ja.
Ja, also
viel Urlaub, viel draußen.
Viel draußen, viel wichtig, viel umhätschelt. Also sicher eine angenehme Zeit. Und sieht sich ja keiner an, sieht ja keiner.
Okay, ich glaube, wir müssen noch eine extra Runde laufen, weil da vorne ist das Haus schon wieder. Wir machen aber jetzt mal kurz Musik.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir auf Radio Potsdam Max Mohr. Wir sind auf dem Weg zum Hühnerstall.
Ja, wie romantisch, oder? Ja,
absolut. Liegen Eier drin?
Das werden wir. Ich glaube, Sonja hat heute Morgen gecheckt, ob Eier drin sind. Also wenn eins drin läge, dann wäre das extrem frisch. Dann würde ich Ihnen das auch schenken.
Ah, okay.
Das sollten Sie dann aber erst nach 2 Tagen essen, weil die ganz frischen Hühnereier im Gegensatz zum Image schmecken gar nicht so gut.
Ach so, das ist das erste Mal.
Ja.
Okay. Sie sind bereits zum 2. Mal Schirmherr des Literaturfestivals der Potsdamer Schlössernacht, traditionell in Parkanlagen von Schloss Sanssouci, 16. bis 18. August, um das gleich mal als Veranstaltungstipp zu sagen. Was macht ein Schirmherr eigentlich genau?
Das, wenn ich das wüsste. Das war genau, als ich gefragt wurde, ich werde hin und wieder gefragt, wollen Sie nicht Schirmherr sein? In der Regel sage ich nein, aber ich bin tatsächlich Fan der Potsdamer Schlössernacht und auch dieses kleinen Literaturprogramms, das da läuft. Ich finde es toll, dass es das gibt. Und dann habe ich gefragt, ich würde es schon, aber was macht ein Schirmherr eigentlich? Und ich glaube, die Antwort ist, der geht dann mit einem netten Journalisten über die Weide.
Mit Strohhut.
Und sagt, dass die Potsdamer Schlössernacht ganz toll ist. Mehr ist es, glaube ich, nicht.
Man kann sie auf alle Fälle da erleben, kommen wir gleich dazu. Auf alle Fälle ist auch eine gute Gelegenheit, mal nach Potsdam zu kommen. Wie erklären Sie als Neubrandenburger Potsdam in 3 Sätzen?
Potsdam ist sehr schön, ist... Und das ist gleichzeitig das Problem. Also Potsdam muss aufpassen, dass es nicht verschweizert. Es ist vielleicht eine Ecke zu schön, vielleicht gibt es ein paar Gassen mit etwas zu viel Touristen. Und es wäre schön, wenn es in Potsdam ein paar Ecken bewahrt werden könnten, die einfach ein bisschen rau sind noch und wo nicht alles gepützelt ist und nicht alles frisch gestrichen ist und ein bisschen Patina noch. Ja, ja. Also es ist, weil Potsdam so schön ist wie alle schönen Städte, läuft Gefahr, Heidelberg gehört dazu, dass man ein bisschen zur Kulisse wird.
Ein bisschen Touristenbusstadt irgendwie, ne?
Ja, hoffentlich nicht. Also noch ist es
ja.
Aber
man sieht viel.
Man sieht viel. Man kann viel sehen in Potsdam. Also man kann in Potsdam zum Beispiel Potsdam sehen.
Das ist interessant.
Sieht man sehr schön da, gerade in Potsdam. Gibt eigentlich kaum Fleck auf der Welt, wo man Potsdam besser sehen kann als in Potsdam.
Ist das jetzt der Hühnerstall?
Das ist
den hätte ich mir noch größer vorgestellt.
Ja, es sind ja auch nicht viele Hühner. Wir sind ja bescheiden. Aber wir haben jetzt Nachwuchs gekriegt. Mhm.
So. Doch, keiner drin. Ach doch. Ja.
Also...
Das sind nur Rotten. Ja, das sind die Animationseier.
Und das, glaube ich, ist eine, die hier Küken machen möchte.
Ah, ja.
Die sitzt jetzt da schon den 3. Tag, das heißt, die gluckt. Das heißt, wir werden in 3 Wochen packen.
Schwitzen Hühner eigentlich auch?
Das sieht nicht so aus, es ist tierisch heiß da drin.
Aber hier gibt es bestimmt gleich den Fichtennadelaufguss, ne?
Könnte man machen.
Ja.
Eigentlich müssten die gar nicht auf den Eiern sitzen. Ich glaube, die Eier würden allein von der Sonne im Moment gebrütet.
Ja, aber das die muss eben wie die Katze, ja, müssen ja. Wir und also alle müssen Katze irgendwas.
Ja, naja. Muss das Huhn sitzen.
Sie werden in Potsdam lesen, was kann man da hören?
Wir werden Don Camillo und Pepone zum Besten geben. Da gibt es ja diese 2 Bände, wovon ich den ersten viel besser finde. Und also wir alle kennen ja diese Fernsehserie Don Camillo und Pepone und haben wirklich, also wir alle Älteren kennen die noch und haben so Erinnerungen, wie lustig das ist. Und ich war dann ganz entsetzt, als ich dieses Buch gelesen habe, diese Büchlein nochmal gelesen habe, wie brutal das Italien. Also da ist es, wird doch die Faust und der Knüppel und auch ab und zu das Maschinengewehr für die normale nachbarschaftliche Kommunikation eingesetzt. Also das...
Wenn das ist dann Brandenburg wieder harmlos.
Ne? Da ist Brandenburg also geradezu langweilig. Und das gibt natürlich ein gewisses Amüsement und auch diese zwei natürlich Ideologien des linken Bürgermeisters und des naturgemäß nicht so sehr linken Pastors. Und es liest sich ganz gut. Und ich glaube, also ich freue mich darauf, das auch zum Besten geben zu können. Werde mir alle Mühe geben, diese zwei Typen zum Leben zu erwecken.
Und das auch noch als Schirmherr. Ja. Da sind eine Menge andere.
Ich sollte sagen, guten Abend, ich bin der Schirmherr, ich lese ihn jetzt, oder?
Genau.
Das ist gleich eine ganz andere Wertigkeit.
Dann. Gänsehaut. Ja.
Schirmherr, hier liest der Schirmherr noch selbst.
Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Matthias Matschke, Katharina Thalbach, die lesen da alle. Ja. Also da wird eine Menge zu hören sein. Ne?
Eine Menge zu hören sein. Also, Frau Thalbach mit Pinocchio oder Herr Matschke mit Casanova, das glaube ich, könnte ziemlich ein Erlebnis werden. Ja.
Sie haben selber mindestens 5 Bücher geschrieben, wenn ich das richtig gezählt habe.
Nee. Ich komme auf 4.
Mindestens 4.
Mit dem Kinderbuch. Ja.
Wie stelle ich mir den Schriftsteller Max Mohr vor? Romantisch, Schreibtisch, Blick in die Brandenburger Weite?
Büroartig. Also ich habe tatsächlich versucht, natürlich diese Hermann Hesse-Geschichte da unter dem Kirschbaum auf dem Stühlchen zu schreiben. Das geht nicht gut, weil ich dann gucke oder Mücken. Mir sage, nö, gar nicht, aber man guckt, also ich muss tatsächlich ins Arbeitszimmer gehen und zwar wie ein Fabrikarbeiter von bis und dann Pause und dann wieder von bis. Ja.
Sie brauchen den Rahmen.
Ich brauche unbedingt den Rahmen, sonst wird das nie etwas und ich brauche auch ein bisschen den Abnahmedruck. Ja. Weiß nicht.
Ja. Sonst ufert es aus.
Ja, sonst wird es nie. Also das sagt meine Verlegerin, zu dem ich sage, lass mich doch einfach schreiben, nächstes Buch machen wir so, ich schreibe einfach ohne Auftrag und auch ohne Vertrag und wenn ich es dann habe, dann liest du es und dann sagst du, ich druck's oder ich druck's nicht. Machen wir es doch so und dann sagt sie natürlich, dann wird das nie was, weil wenn du keinen Druck hast, dann passiert es nicht.
Vielleicht ist das für die meisten Menschen zutreffend, ne? Irgendwie eine Deadline ist ganz gut.
Das ist eine schöne Umformulierung. Man könnte auch sagen, das ist doch eigentlich sehr menschlich und sympathisch.
Das ist eigentlich ohne Druck. Wenn Sie selbst lesen, also nicht schreiben, welche Bedingungen muss die Umwelt erfüllen oder geht auch in der U-Bahn?
Während wir hier neben einer Mäuseleiche stehen, beantworte ich diese Frage gerne. Wie war die Frage? Ich war jetzt abgelenkt von der Mäuseleiche.
Wenn Sie selbst, wo lesen Sie am liebsten? Also man muss da irgendwie, brauchen
egal.
Sie?
Egal. Sie können auch. Ich finde das Phänomen, dass es Lesungen noch gibt, finde ich eigentlich ein Wunder. Also dass Leute bereit sind, einen Abend ihrer Lebenszeit hinzugeben und auch noch Eintritt zu bezahlen, auch noch dahin zu fahren, wo es stattfindet, für nichts außer Worte in der Luft.
Ja, aber ich glaube, das ist das Besondere, weil die Welt ja voll ist mit viel und nichts ist dasselbe.
Ja, aber man hätte ja auch sagen können, das wird aussterben. Also so wie man sagt, das Buch wird aussterben. Ja,
das Kino gibt es auch noch.
Kino gibt es auch noch, aber das heißt ja auch, wird aussterben. Aber die reduzierteste Form von Kunst, in Anführungszeichen, ist Lesung. Du hörst, es sind nur Schallwellen und der Rest passiert in deinem Kopf.
Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unsere Sendung.
Stimmt, es sind auch nur Schallwellen.
Das passiert im Kopf.
Ja, der Vorteil der Lesung ist, die ist dann vorbei und dann ist sie vorbei. Hinwiederum diese Sendung können Sie bei Radio Potsdam immer wieder anhören.
Genau, ist ja sehr modern. Ne? Okay, dann sind wir jetzt auch schon einen Teil Ihres großen Grundstücks abgelaufen. Aber wirklich nur ein Teil, es war schön.
Und wir sind müde, oder?
Trinken wir noch einen Kaffee.
Trinken wir ein Käffchen, nehmen vielleicht bei der Hitze noch einen Schluck Wasser dazu.
Genau. Wer Sie sehen möchte, kann zur Schlössernacht kommen, das haben wir ausreichend. Ja. Am 16. schön. Lesen Sie, glaube ich, ne? Freitag, dem 16. Ich habe nachgeguckt, stimmt.
Wenn Sie das sagen, dann ist es so, ja.
Genau. Und für Sie, liebe Hörer, einen schönen Sonntag noch und danke, Max Mohr.
Ein politisch korrekter Fehler ist dir unterlaufen, man muss sagen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
Okay. Schönen Sonntag.
Ja, schönen Sonntag Ihnen allen.
Radio Potsdam. Smürek trifft.